NDR Kultur à la carte.
Mit Beate Scheibe und heute bei mir im Studio ist die deutsch-italienische Pianistin Sophie Pacini. Sie zählt zu den herausragenden Künstlerinnen unserer Zeit, regelmäßig zu Gast als Solistin und Kammermusikerin in den großen Konzertsälen der Welt und am 23. April in Hamburg in der Elbphilharmonie zu erleben. Bittersweet heißt ihr neues, sehr erfolgreiches Album, das gerade erschienen ist. Herzlich willkommen, Sophie.
Hallo, hallo Beate.
Bittersweet heißt die neue CD. Dabei geht es auch um Musik, die Trost spendet. Entstanden ist die CD nach einem Konzert, das du in einem Frauenhaus gegeben hast. Darüber sprechen wir heute unter anderem. Aber zunächst die Frage, inwiefern hat Musik eine heilende Wirkung, Sophie?
Also für mich hat Musik einfach etwas sehr Physisches, also gerade durch das Instrument, das Klavier, wenn ich mich da dran setze und die Hände auf die Klaviatur lege und dann losspiele, also einfach diese Übertragung von Instrument über den Boden in meinen Körper, das hat für mich schon einfach etwas sehr Strahlendes und Erhebendes. Und ich muss sagen, da ich ja keinen Musikerhaushalt habe, also meine Eltern sind keine Musiker, alle beide nicht, wurde ich auch nicht wirklich an das Instrument herangeführt, wie man das vielleicht aus einer solchen Biografie erwarten würde, sondern ich habe einfach sehr viel Gefallen und Spaß an dem Instrument gefunden, um mich dadurch auszudrücken. Und das Klavier hat mich durch alle Phasen meines Lebens einfach begleitet und durch die Musik hat es mich eigentlich immer näher ans Klavier geschweißt. Und mit so einem Lebenslauf, da habe ich auch schwierige Phasen durchgestanden, einfach auch in der Schule, sehr viel Ablehnung erfahren. Und gerade wenn man natürlich auch aus dieser Wunderkind-Ecke rauskommen möchte in die Richtung einer ernstgenommenen Künstlerin, da muss man auch viele Entscheidungen treffen, braucht auch Rückgrat. Und das habe ich alles durchs Klavier eigentlich bekommen. Und wenn ich zum Beispiel erzähle, dass wenn ich zu Hause bin, gebe ich jeden Abend meinem Flügel ein Küsschen und da habe ich wirklich das Gefühl, dass vom Klavier aus einfach eine wärmende Umarmung auf mich übergeht.
Musik aus dem Album Bittersweet. Robert Schumann von Fremden Ländern und Menschen. Sophie Pacini ist heute bei uns zu Gast. Robert Schumann von Fremden Ländern und Menschen aus den Kinderszenen, gespielt von Sophie Pacini, ein Stück der neuen CD mit dem Titel Bittersweet. Erzähl uns, Sophie, wie diese CD entstanden ist und was es mit dem Titel auf sich hat.
Also entstanden ist das Album direkt im Nachgang an ein Konzert, das ich in Bayerns größtem Frauenhaus gegeben habe, nämlich in München. Und das ist mir schon seit sehr langer Zeit ein Anliegen, Musik an die Orte zu bringen, an denen Musik eben gerade nicht erklingen kann oder an denen Menschen sich im Moment nicht der Musik bedienen können, aus verschiedensten Gründen oder auch zu Menschen, die bisher vielleicht noch gar keine Berührung mit Musik hatten. Aber mir ist ganz wichtig, dass Musik eben eine unmittelbare Berührung auslösen kann. Und ich habe mir auch überlegt, wo ich als Frau den Unterschied machen kann. Und das ist natürlich in einem Frauenhaus. Das war gar nicht so einfach, auch herauszufinden, wie man sowas gestalten kann. Natürlich sind die Orte geheim, das ist klar. Aber eben auch bei sich selber mal zu entdecken, wie wenig man eigentlich weiß. Also wie wenig ich über das Thema wusste. Auch mein Umfeld wusste gar nicht viel darüber. Ich wage auch zu behaupten, dass man gar nicht so viel über dieses Thema weiß. Mhm. Dass es das gibt, ja. Aber wie das im Konkreten aussieht, wie nüchtern und wie unverblümt bitter dieser Ort wirklich einem entgegenschreit, wenn man da reinkommt. Das ist diese eigentlich so eine schreiende Stille. Man merkt, dass die bleierne Umgebung, die sich auf einen so drauflegt und eine Schwere, und das habe ich auch natürlich bei den Frauen gemerkt, die dann in den Raum reingekommen sind, ganz verschüchtert und vor allem ohne diese innere Säule des Selbstwerts. Und ich habe mein E-Piano mitgebracht, weil es gibt ja auch in keinem Frauenhaus ein Instrument. Es war mir aber egal, auf welchem Instrument die Musik erklingt, Hauptsache sie erklingt. Und es sind sehr viele Tränen geflossen bei den Frauen, bei mir. Die Musikauswahl habe ich dementsprechend getroffen, was mir helfen würde in einer solchen Situation. Das ist jetzt auch ein bisschen vermessen zu sagen, weil ich war zum Glück noch nie in einer solch bitteren Notlage. Aber es sind ja vor allem Schicksale, für die die Frauen nichts können. Das heißt, sie müssen sich aus dieser Notlage mit neu gefundenem Mut und auch selbst auferlegter Stärke befreien. Die meisten Frauen verlassen das Zuhause, die Männer erst, wenn die Kinder auch bedroht sind, wurde mir gesagt. Die Kinder haben, während ich gespielt habe, gemalt und haben wirklich gluckend daneben gesessen und haben sich gefreut. Und die Musikauswahl, die habe ich dementsprechend getroffen, dahingehend, für was die Klassik meines Erachtens besonders steht, nämlich eine Reise vom Dunkeln ins Licht. Mhm. Und ja, so ist die Werkauswahl entstanden. Bittersüß, denn es gibt eigentlich kein wirkliches Musikstück auf diesem Album, was in einer reinen Hoffnungslosigkeit bleibt. Und ich wage auch zu behaupten, dass es fast kein klassisches Musikstück gibt, was dieser Anforderung entsprechen würde. Denn das ist gar nicht die Mission der klassischen Musik. Also entweder ich bin in einer zuversichtlichen Lage, in einem gesund harmonischen aktuellen Zustand und blicke zurück, was ich alles erreicht habe und durchgestanden habe, oder ich bin in einer aussichtslosen Situation und möchte mich aber davon überzeugen oder möchte mir selbst auch den Mut geben, zu sehen, dass es nochmal andere Tage geben kann.
Du gehst ja generell immer sehr auf die Menschen zu, hast eine große Offenheit. Ich nehme an, dass du auch dort das Gespräch gesucht hast und nicht nur gespielt hast. Was waren das für Gespräche, die du dort geführt hast? Was haben die Frauen von sich erzählt?
Die Frauen haben tatsächlich wahnsinnig viel erzählt. Das fand ich total berührend. Ich bin ja als Musikerin gewöhnt, dass mir viele Menschen ihre Schicksale erzählen nach einem Konzert. Das passiert mir tatsächlich ganz oft, dass sie mir erzählen, was sie verbinden mit dem Konzert, mit der Musik, was es bei ihnen ausgelöst hat. Ich bekomme Briefe, solche Kleinigkeiten wie eine selbstgebastelte Tontaube oder sowas auch nach dem Konzert geschenkt. Also ich habe so eine richtige Talismankiste. Die Frauen, also einige hatten mir auch was gebastelt. Das fand ich total süß. Und das trage ich natürlich mit mir mit zu den Konzerten. Beim letzten Frauenhauskonzert in der Nähe von Hannover haben wir auch zusammen Pasta gekocht nach dem Konzert. Sie haben mir sehr detailliert ihre Lebensgeschichte geschildert. Die Grundemotion nach dem Konzert war, du hast uns Kraft gegeben und wir fühlten uns erkannt und irgendwo auch gespiegelt. Es hat ja auch von meiner Seite aus Mut erfordert, den Finger so ein bisschen in die Wunde zu legen und Musik zu spielen, die die Melancholie aufgreift und mir selbst auch zuzutrauen, dass ich sie vielleicht doch ein bisschen zum Licht hinführen kann. Aber allein die Körperhaltung hat sich schon geändert. Gerade bei so einer Mozart-Fantasie, die von D-Moll nach D-Dur geht, dieser Halbton, das hast du richtig in der Körperhaltung gemerkt. Und das ist ja mein wichtigstes Anliegen eigentlich, ihnen zu signalisieren, ich bin nur für euch da. Ich sehe euch und ich schätze euch wert. Und der berührendste Satz, glaube ich, der mir gesagt wurde, war: Erzähl über uns, gib uns eine Stimme.
Bittersweet, das neue Album von Sophie Pacini. Daraus hören wir nochmal Musik. Johannes Brahms. Sie hören NDR Kultur à la carte. Thank you. Das Intermezzo Opus 117 Nummer 1 von Johannes Brahms, gespielt von Sophie Pacini. Und Sophie Pacini ist heute bei uns zu Gast. Sie hören NDR Kultur à la carte. Sophie, du bist jetzt Anfang 30, aufgewachsen in Aying, ein ganz kleiner Ort in der Nähe von München. Dein Vater Italiener, deine Mutter Deutsche, daher die italienischen Wurzeln. Wie haben deine Eltern zusammengefunden?
Also die Liebesgeschichte meiner Eltern war wirklich stürmisch und eigentlich schon filmreif. Meine Mama hat meinen Papa noch in der ehemaligen DDR kennengelernt. Zwischen meinen Eltern liegen 22 Jahre Altersunterschied. Mein Papa ist 22 Jahre älter. Und der Tag ihres Kennenlernens war der Tag vor dem 20. Geburtstag meiner Mama. Und sie ist mit einer Freundin über die Leipziger Messe geschlendert, einfach mal ein bisschen zu gucken. Und mein Papa, der hatte eine Austauschprofessur für italienische Literatur in Halle und hat in Leipzig bei ein paar Freunden auf einem Messestand der Toskana gedolmetscht und einfach die mal besucht und einen schönen Abend verbracht. Ein bisschen aus dem Grauen rauszukommen, glaube ich, und einen Abend Toskana einzuatmen. Und er guckte wirklich aus dem Zelt raus und sah meine Mama und hat sie direkt reingewunken. Und dann haben sie eben herausgefunden, dass sie am nächsten Tag Geburtstag hat. Dann haben sie reingefeiert, dann gab es Pasta und sie konnte sich ein paar schöne Klamotten auswählen. Mein Papa hatte natürlich einen Sprachvorteil, er sprach ja Deutsch. Und sagte ihr dann, naja, also wenn er jetzt wiederkommt, dann würde er sich bei ihr melden. Und sie dachte sich, ja, das ist der Italiener, ne, der sagt das, aber der macht das sicher nicht. Und er kam zurück und hat sich als erstes tatsächlich bei meiner Mama gemeldet und ihr einen Brief in den Briefkasten geworfen. Und wie sie letztlich zusammenkamen, das muss ich zum Besten geben, weil das finde ich eine der putzigsten Geschichten eigentlich in der Geschichte der beiden. Und zwar hat mein Papa meine Mama besucht und sie haben zusammen Pasta gekocht und dann sollte mein Vater halt wieder fahren, also so schöner Abend, aber jetzt Mama, ne, von wegen zweites, drittes Date, aber schön Piano. Und dann ist mein Papa der Autoschlüssel in diesen Spalt gefallen zwischen Flur, also zwischen praktisch Etage und Fahrstuhl. In diesen Spalt ist dieser Autoschlüssel reingefallen und sie haben ihn nicht mehr wiedergefunden. Und also zumindest nicht in der Nacht und überhaupt, ich glaube auch, dass das Suchen eher halbscharig war von meinem Papa. Er musste kurzerhand bei meiner Mutter übernachten. Und das war, glaube ich, dann der Beginn, der dann letztendlich zu meiner Geburt führte.
Ja, herrlich, schöne Geschichte. Dein Vater, Literaturwissenschaftler, deine Mutter ist Ärztin. Das war also kein Musikerhaushalt, in dem du aufgewachsen bist. Genau. Trotzdem hast du dir den Weg zum Klavier gebahnt. Wie war das, deine Kindheit mit den Eltern? Was für eine Stimmung hattet ihr zu Hause und wie hast du zum Klavier gefunden?
Mein Papa, der wollte sich einen lang gehegten Traum erfüllen, nämlich wollte er mit dem Klavierspielen anfangen und da war ich gerade 5 Jahre alt. Und ja, er ist zum Unterricht gegangen und hat mich eigentlich gefragt, ob ich Interesse hätte, mir auch ein Instrument auszusuchen. Und dann sind wir zum Tag der offenen Tür der Musikschule gegangen und da weiß ich noch, also unmittelbar, da standen Flügel und das hatte auf mich so eine magische Anziehungskraft, diese Eleganz und diese Unabhängigkeit, diese Imposanz, die auch dieser Flügel ausstrahlt. Ich hatte wirklich das Gefühl, dass der irgendwie mit mir spricht. Das klingt jetzt natürlich ein bisschen bizarr, aber ich hatte sofort eine Verbindung zu dem Instrument. Wir hatten zu Hause ein Hochkantklavier und dann bin ich mit meinem Papa zusammen zum Unterricht gegangen. Also wir haben uns wirklich auch, wir hatten nacheinander Unterricht und zu Hause gab es so eine liebevolle Konkurrenz. Wir haben auch nacheinander geübt, die gleichen Stücke. Und mein Papa hat dann aber nach einem Dreivierteljahr das Handtuch geworfen und ich habe weitergemacht. Und er wurde dann eigentlich mein liebevoller Betreuer und Begleiter, ist ein bisschen früher in Rente gegangen. Meine Mama hat eine Arztpraxis aufgemacht, um auch mittags immer wieder mal für mich da zu sein. Und mit 8 Jahren bin ich ja dann schon an das Hochbegabteninstitut nach Salzburg gekommen, zu Professor Karl-Heinz Kämmerling. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also meine Eltern, die haben mir immer wieder auch so diese Erdung verschafft, die man braucht auch in so einem Beruf. Und ich bin wahnsinnig dankbar, dass meine Eltern keine Musiker sind, denn da gab es keine vorgefertigte Schiene, in die ich passen muss. Es gab nicht schon eine Interpretationstradition, der ich Folge leisten muss. Mhm. Ich konnte alles neu erforschen, ergründen und vor allem, ich hatte das Recht auf meine eigene künstlerische Freiheit.
Und es war eigentlich alles andere, hast du vorhin schon angedeutet, als eine leichte Zeit. Insbesondere die Kombination mit professionellem Klavierspiel, Hochbegabtenförderung, die Bezeichnung Wunderkind war eher schwierig für dich. Erzähl uns ein bisschen von diesen für dich schwierigen Umständen. Wie hast du das erlebt?
Schon in der Grundschule ging das los. Ich weiß noch, ich habe meinen ersten Wettbewerb gewonnen und dann gab es da einen Artikel in der Gemeindezeitung. Und das war überhaupt nichts Großes eigentlich, aber für die Schule war das halt eine Meldung wert. Die haben den Artikel ausgeschnitten und haben ihn an die Pinnwand geheftet. Und es war mir schon total peinlich. Ich wollte überhaupt nicht auffallen. Also auch als Charakter bin ich so, ich stehe nicht gerne im Mittelpunkt. Das mag sich beißen mit meinem Beruf, aber vielleicht geht es auch wirklich Hand in Hand, denn im Zentrum steht für mich nicht nur die Musik, sondern eben die Vermittlung und die Aussagekraft dahinter. Dass ich dafür natürlich mit meiner Person im Zentrum stehe, das ist unweigerlich so. Aber darum geht es mir nicht. Und ich bin auch mit Freunden zusammen nie gerne im Mittelpunkt. Wenn ich gefragt werde, glaube ich, durch meine Erzählart und durch generell meinen Charakter, mein sonniges Gemüt, bin ich schnell im Mittelpunkt. Aber nicht, weil ich es drauf anlege. Und deswegen war mir das so unangenehm. Und einen Tag später war dieser ganze kleine Ausschnitt mit lauter so Reißzwecken vollgestochen und meine Augen ausgestochen. Also man hat richtig gemerkt, dass sich da Kinder dran ausgelassen haben. Und das war genau das, was ich befürchtet hatte. Aber das hat sich eigentlich durch meine gesamte Schulzeit durchgezogen. Im Gymnasium wurde ich morgens mit Mülltüten beworfen und weil ich ja einfach oft auch nicht in der Schule war. Ich habe viele Meisterkurse besucht, muss man sich vorstellen, wie so Trainingslager. Die hat Herr Kämmerling einfach deutschlandweit organisiert. Und das war natürlich für die Ausbildung essentiell. Denn, naja, wie beim Sport ist das in der Musik auch wichtig, dass man sich misst, dass man in der Konkurrenz groß wird, dass man eben auch Auditionen und Vorspiele übt und Konzertsituationen schon in frühester Kindheit einfach auch quasi fast als normal betrachten kann. Das bedeutet aber, dass sich das beißt mit der Schulzeit. Ich hatte in der allerersten Schule, in der ich war, im ersten Gymnasium, eigentlich ein musisches Gymnasium in München. Da hatte ich die schlimmste Ablehnung durch die Musiklehrerin. Also ich hatte auch am Ende eine 4 in Musik im ersten Halbjahr, was ich total süß fand von meinen Eltern. Die haben das richtig gefeiert, also mit Pauken und Trompeten, dass ich da eine 4 in Musik hatte. Ja, der Rektor in der darauffolgenden Schule, der hat das als Bereicherung gesehen, dass ich da war, aber eben halt die Schulkinder nicht und auch manche Lehrer nicht. Also ich kann eine kurze Episode erzählen und zwar war das im Deutschunterricht. Wir mussten eine Argumentation schreiben und ich war nicht da, musste also nachschreiben im Lehrerzimmer. Ist ja eh schon mal eine unangenehme Situation. Ich glaube, jeder, der da schon mal war, der weiß, was ich meine. Und da ging es um das Thema, ein Mädchen möchte nicht Klavier spielen. Die Eltern zwingen sie dazu und ich soll für sie eine Argumentation schreiben, weswegen sie nicht Klavier spielen will. Und ich weiß noch, ich habe einfach 10 Minuten mit mir gehadert und dann habe ich mich entschieden, es war der erste große mutige Moment, glaube ich, von mir, und habe ein großes Fragezeichen, Ausrufezeichen draufgemalt und habe es abgegeben. Und habe gesagt, ich kann dazu nichts schreiben. Und wenn Sie glauben, dass Sie hier irgendwelche psychologischen, verborgenen Probleme von mir ans Tageslicht bringen wollen, sind Sie auf dem Holzweg. Ich spiele freiwillig Klavier.
Du warst dann, Sophie, Jungstudentin am Mozarteum, Schülerin von Karl-Heinz Kämmerling, danach von Pawel Gililow. Eine ganz wichtige, bedeutende Begegnung war die mit Martha Argerich. Darüber sprechen wir gleich. Jetzt hören wir erstmal wieder Musik. Und zwar Musik, die du uns mitgebracht hast. Canzone, Lucio Dalla. Was verbindest du mit dieser Musik, die wir jetzt hören, Sophie?
Also mit dieser Musik, wir werden es gleich von Anfang an merken, da verbinde ich große musikalische Räume, weite Felder. Ich verbinde vor allem dieses Gefühl von alles ist möglich und dieses Vertrauen auch in die Schwingungen durch Musik, denn es geht in dem Titel ja darum, dass praktisch ich sende mein Lied hinaus in die Welt und es soll zu dieser Frau ankommen, der es gewidmet ist. Und ich vertraue darauf, dass das Lied seinen Weg findet.
Non so aspettarti più di tanto, ogni minuto mi dà l'istinto di cucire il tempo e riportarti di qua. Ho un materasso di parole scritte apposta per te e ti direi spegni la luce che il cielo c'è. Non si vive. Mi uccide, testa dura, testa di rapa, vorrei amarti anche qua, nel cesso di una discoteca, sopra il tavolo di un bar. O stare nudi in mezzo a un campo, a sentirsi addosso al vento, non chiedo più di tanto, anche se muoio son contento. Non si fide,
stare senza di lei
mi uccide.
occhi, dai tuoi occhi non li staccherei mai. Adesso anzi me li mangio, tanto tu non lo sai. Occhi di mare senza scogli, il mare sbatte su di me. Che ho sempre fatto solo sbagli, ma lo sbaglio poi cos'è? Non si vede.
Lucio Dalla, NDR Kultur à la carte. Musik, die sich unser heutiger Gast gewünscht hat. Die Pianistin Sophie Pacini ist bei uns in dieser Stunde. Und mit dieser Musik sind wir doch jetzt eigentlich ganz in Italien angekommen. Sophie, dort, wo deine Wurzeln liegen. Und außerdem hast du in Italien eine Person kennengelernt, die in deinem Leben ganz wichtig geworden ist. Martha Aggerich. Sophie Pacini, euch verbindet seit nun doch schon vielen Jahren eine enge Freundschaft und eine musikalische Partnerschaft. Das finde ich ist etwas sehr Besonderes in deiner Biografie und genauso besonders ist eure Begegnung vor langer Zeit gewesen. Ihr habt euch in Italien auf einem Festival kennengelernt. Erzähl uns von dieser ersten persönlichen Begegnung zwischen euch.
Ja, die war, also ich habe ja schon erzählt, dass die Begegnung meiner Eltern ein bisschen filmreif war. Also diese Geschichte zwischen Martha und mir ist es definitiv. Und zwar war das an einem Sommernachmittag. Und wir waren im Urlaub, meine Eltern und ich, im Geburtsort meines Papas in Pietrasanta. Das ist in der Toskana an der Küste. Und Martha spielte dort das Eröffnungskonzert von Pietrasanta in Concerto. Und als ich das Plakat gesehen habe, da war mir klar, also ich muss unbedingt Martha kennenlernen. Jetzt, wie ich ja schon mehrfach betont habe, sind meine Eltern keine Musiker und haben entsprechend auch überhaupt keine Kontakte in die Musikszene. Dann habe ich meinen Papa eben angefleht, sag ich, Papa, du musst irgendwas machen. Und sagt er, ja, Sophie Pacini, keine Ahnung, was soll ich tun? So, und dann hat er seinen Trauzeugen angerufen, der wiederum rief den Bürgermeister an und der wiederum rief den Festivalintendanten an. Und wir haben dann einfach eine Adresse bekommen, nämlich das Hotel von Martha, wo sie residierte und hieß es, ich soll auf sie warten. Und das haben wir dann auch mehrere Stunden getan, aber von Martha war keine Spur. Und irgendwann habe ich dann einfach die Gelegenheit beim Schopfe gepackt und mich an den Flügel gesetzt, der für sie extra angemietet wurde. Und habe gehofft, dass wenn ich vielleicht drauf spiele, dass sie sich denkt, wer ist denn da so dreist und vielleicht runterkommt und sich das anguckt. Und das war tatsächlich so. Sie kam runter in das Zimmer und war so schlecht gelaunt. Also sie war wirklich, sie wollte nichts von mir wissen und schon gar nicht davon, dass ich ihr vorspielen möchte. Und dann habe ich mich eine weitere Stunde noch in die Lobby gesetzt. Sie hat dabei geübt und so und dann kam sie irgendwann raus und sah mich. Ja, du bist ja immer noch hier. Also ich bin immer noch hier und ich möchte immer noch gerne vorspielen. Ja, und was willst du mir denn überhaupt vorspielen? Und ich glaube, als ich gesagt habe, die H-Moll-Sonate von Liszt, da hat sie sich gedacht, gut, die spinnt endgültig. Halbstündiger Brocken, das Stück, mit dem sie berühmt geworden ist, unter anderem. Aber das war eben genau der Grund, weswegen ich unbedingt sie mal kennenlernen wollte, weil ich sie mit diesem Stück gehört habe und es hat mich inspiriert, das selber zu lernen. Das sozusagen die Grenzen zu überwinden und dieser Pathos, dieses Temperamentvolle, dieses Grenzenlose, so gefühlt noch so einen neunten Gang einzulegen, obwohl es den natürlich nicht gibt. Aber das ist das, was ich mit Martha Aggerich verbinde. Und dann hat sie sich am Ende überzeugen lassen, hat mir zugehört, die ganze halbe Stunde. Und dann ist sie aufgestanden, auf mich zugerannt förmlich und hat mich umarmt und mir einen Kuss auf die Wange gedrückt und gesagt, sei una grande pianista, du bist eine große Pianistin.
Wie hat sich das für dich angefühlt?
Ich habe geweint. Ich habe so geweint, einfach weil natürlich die Anspannung, mir klopfte ja das Herz bis unter die Zunge. Ich hatte das Gefühl, ich spiele um mein Leben. Gleichzeitig aber auch eine große Wärme von Seiten von Martha Und vor allem das, was ich mir immer vorgestellt habe, wurde Realität. Das heißt, irgendwo war dieser Instinkt und dieses Gefühl, diesen Traum zu verwirklichen, das war wirklich etwas, was ich scheinbar einstellen sollte. Und mein Bezug zur Realität hat sich damit einfach gefestigt. Und ich fühlte mich in gewisser Weise auch gewappnet, diese Karriere machen zu können. Denn man braucht wahnsinnig viel Selbstvertrauen, um einfach seine eigene Wahrheit in der Musik auf einer Bühne zu präsentieren.
Martha Agerich ist deine Duopartnerin geworden oder du ihre. Was funktioniert mit Martha Agerich so gut als Duopartnerin bei dir? Was ist das Befruchtende zwischen euch?
Also, dass wir erstens kaum proben. Also, wir proben natürlich schon, aber es ist nicht so, dass man sich finden muss. Sondern es sind wortlose Absprachen. Es funktioniert durch Blickkontakt und vor allem, sie ist jemand, die weiß genau, wie ich die Phrase gestalten werde, bevor ich das getan habe. Und ich glaube, umgekehrt kann ich sie auch sehr gut lesen. Und wir atmen gleich und wir haben auch so diese gleiche Spielfreude. Und wenn wir uns was zuwerfen, dann ist das wirklich, ich glaube, manchmal so ein bisschen wie zwei kleine Braunbären, wenn die miteinander rangeln. Also da ist irgendwo eine gewisse, also Rivalität ist das völlig falsche Wort, aber dieses liebevolle sich aneinander reiben und sich gegenseitig auch total bis zum Maximum fordern. Und das merken auch die Leute im Konzert. Und gleichzeitig ist es eben so, dass sie meine große Mentorin einfach ist. Und auf der Bühne sind diese 50 Jahre spielen keine Rolle. Ich meine, zwischen uns liegen mehr als 50 Jahre. Aber sie hat doch dieses sehr Beschützende. Wenn sie mit mir auf die Bühne geht, dann nimmt sie mich an die Hand. Und auch wenn wir uns dann verbeugen, dann läuft sie mit mir wirklich wie so im Ring einmal rundherum, auch um den Flügel. Und das hat ein bisschen was von so einer Staffelstab-Weitergabe. Mhm. Und der berührendste Moment, der ist immer bei der Zugabe. Da spielen wir nämlich vierhändig. Und wir spielen eigentlich immer denselben Choral, nämlich Gottes Zeit ist die allerschönste Zeit. Und da kommen uns beiden die Tränen. Mir, weil ich diesen unfassbar beglückenden Moment mit ihr haben darf. Mhm. Und weil ich vor allem etwas habe, was mir natürlich sehr, sehr viele anneiden. Und ich glaube, ein Traum, den viele leben würden, wollen. Und dass ich einfach wirklich Schulter an Schulter neben ihr sitze und sie mir so einfach eine musikalische Umarmung zuteilwerden lässt.
Die erste Begegnung zwischen euch war in Italien. Dein Vater ist Italiener und auch du bist gerne in deiner zweiten Heimat. Wo genau in Italien ist das? Wo sind deine Wurzeln und welche Rolle spielt Italien heute in deinem Leben?
Also meine Wurzeln sind in der Toskana. Mein Papa wurde in Lucca geboren und ist dann aufgewachsen an der Küste. Da Forte dei Marmi kennen vielleicht einige Hörerinnen und Hörer. Pietrasanta ist eher so eine sehr künstlerische Stadt. Da treffen sich viele Künstler. Also es ist auch insgesamt die Region, wo der berühmte weiße Marmor herkommt. Carrara ist gleich um die Ecke. Für mich persönlich spielt Italien dahingehend eine Rolle, dass ich, glaube ich, so dieses Positive, dieses Optimistische und strahlende Gemüt von dort mitbringe. Wobei ich sagen muss, meine Mama hat das auch. Aber das, was mir an Italien so gut gefällt und was ich hier immer weiter versuche noch zu installieren, ein bisschen in meinem deutschen Umfeld, dass es auch okay ist, wenn man Emotionen in der Öffentlichkeit zeigt und dass man sich meines Erachtens in einem Restaurant auch mal streiten darf und dass man auch vielleicht mal in der S-Bahn weinen darf. Also so dieses, dass Emotionen und Achterbahnen zum Leben dazugehören, dass das viel normaler noch wird und dass man auch gegenseitig sich das zugesteht, dass man einfach, also die Frage, wie geht's dir, dass da wirklich dann erstmal so ein, dann schaltest du gleich ab so. Aber das ist in Italien tatsächlich ein bisschen anders. Come stai? Und dann come te la passi? Das heißt, wie verbringst du gerade dein Leben? Und da ist das einfach normal, dass man wirklich, nicht nur beim Friseur, sondern eben auch auf dem Marktplatz, in der Bar, man hat teilweise wirklich richtig ernsthafte Gespräche, heult sich mal kurz aus und danach ist es irgendwie schon mal viel besser wieder. Und deswegen auch dieses Thema Emotionen zu den Leuten zu bringen, den Konzertsaal außerhalb des Konzertsaals. Also so gut ich kann, wirklich diese auch Freude an allen möglichen Emotionen zu teilen und vor allem auch letztlich den Mut zum Scheitern.
Sophie Pacini mit Frédéric Chopin. Chopins Prélude d'Estour, Opus 28, Nummer 15. Auch dieses Stück befindet sich auf der CD Bittersweet von Sophie Pacini, die wir hier gerade gehört haben. Sophie, du bist Synästhetikerin. Man spricht von Synästhesie, wenn sich Sinneswahrnehmungen verknüpfen. Bei dir bedeutet das, dass du Töne als Farben siehst. Welche Farbe hat dieses Stück für dich? Es steht in D'Estour.
D'Estour ist für mich eindeutig ein milchiges Gelb. Und zwar, wenn man so ein Ei kocht und das Eidotter ein bisschen zu lange kocht. So, dieses Gelb.
Also dieses sehr genaue Gelb. Vorstellungen von Gelb.
Ja, sehr genaue Vorstellungen. Oder wenn man eben etwas Gelbes durch ein Milchglas sieht. So, also so ein bisschen gefiltertes Gelb. Mhm. Das ist D'Estour für mich. Und in diesem Prälude, finde ich, hat das ja auch diese doppelte Bedeutung. Denn von dem Ass, was ja sozusagen also die Dominante von D'Estour, Astur, die in gewisser Weise ja auch für die Tonart der Liebe steht, aber es ist ja hier wirklich nur ein Randton von D'Estour. Das tut sich ja umgestalten in ein Gis von Cis-Moll im Mittelteil. Und Cis-Moll wiederum ist eine der für mich persönlich bittersüßesten Tonarten. Also die Stücke, die in Cis-Moll geschrieben sind, wir kennen die Mondscheinsonate als eines der berühmtesten Stücke in Cis-Moll. Und das ist diese Besonderheit eben auch bei diesem Stück, warum es auf dieses Album Bittersweet gekommen ist. Das ist eben genauso eines dieser Stücke, das beginnt in einer runden, harmonisch anmutenden Stimmung. Und als ob man irgendwie so ein bisschen auch dieser Anfang, diese Punktierung, die hat ja wirklich etwas von, wenn man so hüpft, ja, sowas, etwas Hüpfendes, etwas Freudiges, etwas sehr Erwartungsvolles, Verheißungsvolles, gerade der Anfang. Und dann ist man da richtig in so einem Strudel drin, als ob man mit sich selbst ein bisschen tanzt durch diese ständige Wiederholung, die man ja auch hat. Und dann tut sich genau diese Wiederholung, das, was einen ja so bettet, so fast so was Wiegendes am Anfang, das dreht sich ja um dann in eine Bedrohung, in etwas Erbarmungsloses, in ein richtig schmerzhaftes, stechendes, schreiendes, mittleres Teil dieses Präludes. Und das ist eindeutig ein Rückblick in eine Zeit, in der es eben nicht D'Estour war, sondern Cis-Moll. Und dann diese Überblendung nur durch 4-5 Töne und dann sind wir wieder in D'Estour. Aber wir haben noch mal Cis-Moll durchlebt.
Was bedeutet das für dich, für den Alltag, die Verknüpfung von verschiedenen Wahrnehmungen? Wie präsent ist das, wenn du am Instrument sitzt und spielst?
Das ist für mich tatsächlich ganz wichtig. Es ist für mich auch lustigerweise wichtig in der Kleiderwahl. Und zwar hat jeder Tag für mich in gewisser Weise eine Tonart. Also es, zum Beispiel der heutige Tag, der ist irgendwie C-Dur. Also heute ist so ein weißer Tag für mich. Und dann müssten sich die Farben irgendwie auch so ein bisschen um das Pastellige, um das Weiße herum gestalten. Und ich habe wirklich nicht das Problem das typische Problem einer Frau, dass ich nichts im Kleiderschrank habe, wo er voll ist, sondern es muss sich richtig dem anpassen, wie ich mich an dem Tag fühle. Und auch das Konzertoutfit muss entsprechend passend sein. Und wenn ich es mir wünschen könnte, dann würde ich mir auch eine Beleuchtung im Konzertsaal entsprechend wünschen zu den Werken. Das macht für mich persönlich nämlich wirklich was aus. Und wenn ich Bilder im Kopf habe, sind die in die Farbe getaucht des jeweiligen Stücks.
Die folgende Musik hast du dir gewünscht, Sophie: Mozart, sein Ave Verum Corpus mit Chor- und Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter der Leitung von Leonard Bernstein. Was hat es mit diesem Wunsch auf sich?
Also dieses Stück, das ist in meiner fixen Playlist, wenn ich reise. Und das ist so ein Stück, das kann ich wirklich zu jeder Tageszeit und auch Nachtzeit hören. Also ich bin Musikerin, also entsprechend natürlich auch eine Nachteule. Aber das hat etwas so unglaublich Weitsichtiges und Erdendes. Und dieses Stück gibt mir wirklich das Gefühl, dass alles möglich ist. Und da kommt mir dieses Zitat in den Sinn: Am Ende wird alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende.
Ave Verum Corpus von Wolfgang Amadeus Mozart mit Chor- und Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter der Leitung von Leonard Bernstein. Sie hören NDR Kultur à la carte. Zu Hause, Sophie, bist du im Süden Deutschlands, in Aying, ein kleiner Ort in der Nähe von München. Circa 5600 Einwohner, habe ich gelesen. Brauchst du den Rückzug? Du könntest auch in München wohnen oder in irgendeiner anderen Großstadt dieser Welt.
Ja, tatsächlich brauche ich das sehr. Also ich finde das sehr heimelig, wenn ich weiß, dass man sich beim Bäcker kennt und dass ich früh morgens, wenn ich zu Hause bin, meinen Kaffee auf der Terrasse trinken kann und die Alpenkette sehe. Das hat einfach etwas sehr Zurückholendes. Und was mir, ich habe ja auch viele Jahre in der Innenstadt von München gewohnt, beim Prinzregententheater. Was mir einfach gefehlt hat, war eine echte, ehrliche Stille. Nämlich, dass kein Grundgeräusch zu hören ist und dass ich mich irgendwo dem Ursprung näher fühle. Weil durch das viele Reisen verliert man manchmal so ein bisschen diese Bodenhaftung. Und da, wo ich groß geworden bin, da habe ich das einfach. Ich bin ja in Aying auch groß geworden. Ich kenne gefühlt jeden Stein. Und es ist eben einfach auch das Gefühl dieses kleinen Zusammenhalts in der Gemeinde. Und das brauche ich wirklich wie die Luft zum Atmen. Das ist mir besonders bewusst geworden, als ich meine Eltern immer wieder draußen besucht habe, besonders in der Zeit, als meine Mutter schwer krank war. Und da habe ich einfach für mich gemerkt, sobald ich mit der S-Bahn rausfahre und dann erstreckt sich da dieses Mangfalltal, klingt jetzt fast wie ein Werbespruch für Aying, aber es ist wirklich so. Und dann sieht man da die Alpenkette bis zur Zugspitze. Und da hatte ich wirklich einfach das Gefühl, hier bin ich zu Hause und hier kann ich vor allem Kraft tanken. Das ist meine Energiequelle.
Du hast an deinem Heimatort ein eigenes Festival gegründet, unter dem Titel Nuancen, 2023 ins Leben gerufen. Was für Nuancen setzt du dort?
Oh, da setze ich ganz verschiedene Nuancen. Also gerade in diesem Jahr, da haben wir erstmals auch die Mischung aus Kabarett und Musik. Also da kommt Andreas Rebers zu Gast, der gestaltet eine erste Konzerthälfte, gerade beim Abschlusskonzert. Und im zweiten Konzertteil gibt es dann das Klavierquintett von Robert Schumann und dann eine Transkription von Ennio Morricones Filmmusik zu Nuovo Cinema Paradiso. Also da merkt man schon, das sind drei verschiedene Nuancen, mindestens drei verschiedene Nuancen. Es gibt ein Kinderkonzert, was die Bayerische Staatsoper gestaltet. Was mir besonders wichtig ist, ist eben Künste zu verbinden, Genres zu verbinden und vor allem eben auch ein breites Repertoire anzubieten, nicht nur an Musik, sondern dass auch ich mich mal aus der Komfortzone bewege und Dinge mache, die ich vielleicht normalerweise eben nicht tue. Und ich stehe genauso an der Kasse, hole meine Künstlerkolleginnen und Kollegen vom Bahnhof ab, probe bis spät in die Nacht, organisiere beim Italiener die Pizza. Das heißt nicht, dass ich nicht niemanden habe, der sich da auch mit drum kümmern würde. Aber es ist mir wahnsinnig wichtig, in der Nuance einer Festivalleiterin auch zu sein und mal einfach auch was zurückzugeben, was ich über die ganzen Jahre einfach erfahren durfte als Musikerin. Und ausschlaggebend war dafür einfach ein Satz beim diesem berühmten Bäcker, den ich gerade genannt habe, wo man sich kennt, aber wo es geheißen hat, hey Sophie, bist wieder mal da, das ist ja super. Wann spielst du mal wieder daheim? Wann spielst du mal wieder zu Hause? Und da habe ich mir wirklich gedacht, das stimmt, ich fahre immer weg, um zu spielen, aber ich könnte doch genauso gut die Musik nach Hause bringen. Und jetzt ist es am Ende so, dass man beim Metzger über Beethoven spricht und das freut mich sehr.
Ziel erreicht, würde ich sagen. Du bist ja generell sehr gerne in Kontakt mit deinem Publikum auch, moderierst auch gerne deine eigenen Konzerte. Warum ist dir dieser Kontakt zum Publikum so wichtig, diese Interaktion mit dem Publikum?
Ich glaube, das ist daraus geboren, dass ich das schon problematisch finde, irgendwie, wenn die Bühne besonders hoch ist, dass die Menschen zu mir aufschauen. Besonders aufgefallen ist es mir im Herkulessaal der Münchner Residenz, dass die Bühne sehr hoch und die Leute müssen wirklich den Kopf in den Nacken legen, um zu mir wirklich im wahrsten Sinne des Wortes raufzuschauen. Und ich finde, das hat sowas vom Propheten und das bin ich so gar nicht. Und ich möchte auch nicht von der Bühne belehren oder Lehrer lämpeln, das ist überhaupt nicht meine Intention, sondern eben wirklich zeigen, wir alle erleben hier einen gemeinsamen Konzertabend und ich möchte einfach persönlich mitteilen, warum ich diese Werke ausgewählt habe, was ich damit verbinde. Und das ist ja im Pop zum Beispiel sehr, sehr üblich. Entweder man schreibt Musik über das eigene Leben, aber in der Klassik, da spielt man ja Werke, die bereits geschrieben wurden. Also es ist ganz selten der Fall, dass man selber komponiert. Und dann möchte ich zumindest eben eine dramaturgische Linie zeichnen, die klar und deutlich macht, an welchem Punkt ich mich meines Lebens befinde. Denn am Ende gehen die Menschen ja doch zu mir ins Konzert. Und diese berühmte Objektivität im Musikmachen, mit der konnte ich mich halt noch nie anfreunden. Für mich ist das alles sehr, sehr subjektiv. Ich meine, es ist meine eigene Wahrheit, es sind meine Erfahrungen, die in der Musik resonieren, es sind meine Hände, meine Augen, die das sehen, mein Herz, das das spürt. Und letztendlich ist es natürlich auch meine aktuelle Lebenssituation, die dem Ganzen einen ganz anderen Schliff gibt. Und das möchte ich durch eine Moderation noch mal ein bisschen unterstützen und vor allem auch dieses Eisbrechen, was ich zumindest als Konzertgängerin, vor allem als Jugendliche, sehr oft gemerkt habe, wo ich mir oft gewünscht hätte, auch mal die Stimme des Interpreten zu hören.
Wenn du mal zurückblickst, Sophie, auf deine Karriere, und wir haben ja von dir auch deutlich gehört, dass das wirklich kein einfacher Weg war, dass es viele Hürden zu nehmen gab, bist du trotzdem glücklich mit deinem Weg, mit deinem Beruf? Gibt es dankbare Momente?
Ja, es gibt, gerade jetzt im Moment ist das eine sehr dankbare Phase, denn ich habe ein Konzept, was mir wahnsinnig am Herzen liegt, so ein Album aufzunehmen. Das habe ich verwirklicht, und zwar habe ich auch den Mut bewiesen, mal an Orte zu gehen, an denen Musik vielleicht auch sehr wehtun kann, und zu sehen, dass ich als einzelner Mensch wirklich einen Unterschied machen kann. Und das ist für mich das größte Geschenk, was mir mein Beruf und die Welt auch machen kann. Und das ist auch der Grund, warum ich diese Berufung letztendlich weitergeführt habe. Und ich kann jetzt hier sitzen und von den Momenten erzählen, die von mir Mut erfordert haben, um anderen Menschen da draußen Zuversicht zu schenken, dass eben grundsätzlich das Licht nur dann leuchten kann, wenn man das Dunkel kennt. Und das ist, finde ich, die Essenz von klassischer Musik. Aber das ist eben halt auch die Grundaufgabe meines Berufs. Und ich möchte schenken und vermitteln. Und gerade jetzt in dieser jetzigen Phase bin ich wahnsinnig dankbar, dass ich diese Früchte so deutlich sehen kann.
Sophie Pacini war heute bei uns zu Gast. Am 23. April kann man dich mit Schumanns Klavierkonzert erneut in der Elbphilharmonie in Hamburg erleben, mit Brussels Philharmonic. Und auch im Herbst bist du wieder in Hamburg zu Gast. Vielen Dank für deinen Besuch hier bei uns im Studio, für eine sehr inspirierende und sehr offene Stunde. Dankeschön.
Vielen Dank. Danke ebenso.
Das war NDR Kultur à la carte mit Beate Scheibe und mit Sophie Pacini. Machen Sie es gut.